Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autofree. Heute mit überwiegend, sagen wir mal, persönlichen Stories, persönlichen Empfindungen. Angefangen mit CarPlay 2.0, so möchte ich jetzt mal nennen. Und das bezieht sich primär darauf, was Apple erzählt hat und was daraufhin eigentlich so gut wie jeder Technik-YouTuber erzählt hat, was relativ weit an der Realität vorbeigeht. Denn alles, was Apple mit der WWDC oder auch Entwicklerkonferenz vorgestellt hat, bezieht sich nur auf das, was Apple macht und nicht das, was schlussendlich auch in Realität umgesetzt wird. Wenn auch Apple CarPlay in dieser neuen Version teilweise echt hübsch aussieht, heißt das nicht, dass 2023 alle Autos diese Funktion haben. Und wenn man dem einen oder anderen Technik-YouTuber oder was auch immer zuhört, könnte man durchaus meinen, dass das dann einfach so kommt. Aber das ist eben nicht so und nicht nur in mehrerlei Hinsicht, sondern A, es wird sicherlich nicht 2023 kommen und B, garantiert nicht in alle Fahrzeuge. Zu A angefangen. Erinnert euch einfach mal daran, wie lange es gedauert hat, bis CarPlay generell massentauglich war. Es war anfangs eine sehr zögerliche Integration und dabei ging es nur um eine Display-Integration vom Infotainment. Das heißt, der Hersteller hat eigentlich nur sein Display freigeräumt, um dann einen anderen Inhalt darauf einzustellen, aber sonst nicht mehr. Und zu B, es wird sicherlich Hersteller geben, die schnellstmöglich versuchen, das nächste CarPlay zu integrieren, aber der Großteil wird sich davon eher abschrecken als ermutigen lassen, denn der Hersteller muss Apple dafür grundsätzlich Zugriff auf so gut wie alles im Fahrzeug geben. Alles, also wirklich alles. Gerade so etwas wie Motordrehzahl kommt ja nicht von irgendwoher, sondern direkt vom Motorsteuergerät und darauf müsste Apple dann auch Zugriff haben. Also entweder muss der volle Zugriff gewährt werden oder eine Art Virtual Machine erstellt werden, also wie eine Plattform oder eine Partition innerhalb einer Festplatte, auf dessen Teil Apple dann zugreifen kann. Aber das klingt schon im Kopf sehr kompliziert. Es ist also nicht einfach Plug and Play, wie Apple CarPlay derzeit angesetzt wird. Ich kann mir dementsprechend vorstellen, dass es einige Hersteller gibt, die bisher nicht so viel Wert auf Infotainment gelegt haben und eher diesen schwierigen Schritt in Richtung Apple gehen werden, weil es bei ihnen schlussendlich Kosten spart und vor allem Entwicklung spart und man einfach nur ja im Prinzip alle Ports öffnen muss, um Apple den Zugriff dafür zu gewähren, aber selber dafür keine Manpower mehr braucht, um beispielsweise ein schönes Infotainment hinzustellen oder auch schöne Grafiken für den Fahrer hinzustellen. Das heißt, grundsätzlich könnte es dann durchaus Hersteller geben, die nur noch die Displays integrieren und die kommen ja auch nicht von den Herstellern, sondern von irgendwelchen Zulieferern. Allerdings wird es auch, und das glaube ich, wird zumindest zum Start der Großteil der Hersteller sein, nennen wir sie mal stolze Hersteller geben, wie beispielsweise Mercedes, die nicht von ihrem MBUX einfach abrücken werden, um Platz zu machen für Apple. Da die Darstellung von der WWDC auch alles Demo-Applikationen waren, lässt sich auch nur schwer abzuschätzen, welcher Hersteller als erstes dieses Modul einsetzen wird. Vermutlich werden wir frühestens nächstes Jahr hören, wer überhaupt daran denkt, dies so umzusetzen. Und schlussendlich geht es dabei ja um brandneue Autos, keine Facelifts oder sonst was. Im besten Fall sind es Fahrzeuge, die gerade schon in der Entwicklungsphase sind und gegen 2024, 2025 auf die Straße kommen. Aber Ende 2023 ist doch sehr unrealistisch. Ende 2023 könnte, wenn alles gut läuft, diese CarPlay 2.0 Plattform seitens Apple fertig sein. Aber dafür müsste schon eine sehr Hand-in-Hand-Entwicklung stattgefunden haben, damit wir 2023 auch zumindest ein Auto damit sehen werden. Meine Schätzung ist frühestens 2024, eher Richtung 2024, 2025 und dann vermutlich auch eher ein amerikanisches Auto, auch wenn Volvo angeblich, zumindest habe ich es irgendwo gehört, das angedeutet hat, dass sie daran Interesse hätten. Und daran auch angefügt ein anderes Problem, wobei ich mich damit wahrscheinlich durchaus unbeliebt machen könnte, aber es bedrückt mich schon seit längerem, es muss einfach raus. Und das hat damit zu tun, dass viele Technik-YouTuber nun auch mit Autos unterwegs sind. Und das muss meiner Meinung nach eindeutig aufhören oder zumindest eingeschränkt werden. Ich will nicht im Detail jeden Kanal damit irgendwie klein machen. Es gibt viele einzelne Kanäle, die da betroffen sind. Es gibt aber auch, und das ist mein großer Punkt, einen großen Kanal, der damit betroffen ist. Und meine große Frage war immer, warum machen die die Videos? Warum dürfen die die Videos machen? Wer gibt denen die Autos? Und vor allem gemessen an den Fehlinfos, die da verteilt werden, warum interessiert sich dafür niemand, was da so passiert? Und worauf ich nun hinaus will, was mich endgültig jetzt über die Schippe hat springen lassen, ist, und wie gesagt, das Thema nervt mich schon etwas länger, sind wiederholte Falschaussagen von MKBHD oder auch Marques Brownlee. Wer den einen oder anderen Livestream von uns kennt, der weiß, dass ich den sehr gerne schaue, wobei wir jetzt schon mal vor spoilern könnten, geschaut habe, aufgrund der sehr interessanten Technikvideos, die natürlich ganz abseits des Thema Autos sind. Und die habe ich wirklich sehr gerne geschaut, weil es da eine, sagen wir mal, sehr gute und ehrliche, kurze Übersicht gab zu dem, was irgendwie passiert, sei es mit neuen Telefonen, neuen Kameras oder was auch immer. Und was reine Technik, Smartphones und gerade auch Kameras angeht, hat er sicherlich Ahnung und seinen Job ziemlich gut gemacht. Aber gerade was Autos angeht, würde ich das mal als der Fame zu Kopf gestiegen beschreiben. Für mich war jetzt über die Zeit von sicherlich 6 oder mehr Monaten einfach zu viel Fehlinfo mit dabei, dass ich nicht nur den Podcast, sondern auch den YouTube-Kanal komplett deabonniert habe, weil ich es mir einfach nicht mehr anhören oder ansehen konnte. Dafür ist meine Freizeit dann doch irgendwie ein bisschen zu schade. Und es bleiben nach wie vor noch ein paar interessante Technikkanäle übrig, die vielleicht dieses Thema mit den Autos besser gemacht haben oder mir, sagen wir mal, auch besser gefallen, wobei da auch die normalen Technikvideos immer noch sehr interessant sind. Aus Marketing-Sicht muss ich aber auch zugeben, es macht sehr viel mehr Sinn, einem Marques Brownlee ein Auto zu geben, als vielleicht 10 oder vielleicht auch sogar 20 größten Auto-YouTubern, denn man erreicht als Hersteller einfach mehr Leute damit, die vielleicht auch mit dem Thema Auto noch nicht so viel zu tun haben. Aber das ist ja im Prinzip immer das Ziel von Marketing, neue Leute zu erreichen, neue Leute abzugreifen. Und was damit aber auch mein Problem ist, ist, dass die Vertrauensbasis bei vielen Zuschauern ja so hoch ist, dass alles blind, was da erzählt wird, geglaubt wird und einige Dinge einfach leider nicht stimmen und sogar teilweise falsch sind. Gerade jemand, der sich eventuell schon vorher über ein Fahrzeug informiert hat und dort dann nochmal in die Tiefe abtauchen möchte, lernt eventuell etwas Falsches dazu und wenn er besonders nicht selber drüber nachdenkt oder das eventuell auch mal hinterfragt. Und es sind einfach manchmal einfache Denkfehler, oft aber auch technische Fehler. Es wäre schön, wenn sich da bald etwas ändert. Es wird aber sicherlich eher schlimmer, bevor es besser wird, denn es macht einfach aus, sagen wir es mal, Herstellersicht, die da schlussendlich auf die Zahlen schauen, wie viele Leute haben das gesehen, einfach zu viel Sinn. Aber ich finde es schade und ich habe es dementsprechend jetzt auch für mich den Schlussstrich gezogen, dass ich auch nichts anderes mehr davon sehen möchte, weil es mir einfach, naja, nicht mehr so ganz gefällt. Aber wie gesagt, persönliche Geschichte. Da kann man mir jetzt natürlich unterstellen, da spricht nur der Neid. Und zu einem gewissen Teil ist das vermutlich auch richtig. Ich gebe zu, ich wäre sehr gerne die vielen neuen Elektro-Pickups in den USA gefahren. Was mich aber an der ganzen Geschichte gestört hat, wir machen Inhalte oder auch Videos, um die Zuschauer nach vorne zu bringen, um euch nach vorne zu bringen, um eine Kaufentscheidung in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und mit anderen Worten, wir wollen, wenn jemand ein Video anschaut, der A bewusst reingeht und hinterher vor allem schlauer rauskommt, über das Produkt Bescheid zu wissen und nicht, dass die Leute hinterher mehr verwirrt sind oder gar Fehlinformationen mitgenommen haben. Und das ist eben das, was mich persönlich daran stört. Ich gönne es den Leuten, wenn sie schicke neue Autos fahren dürfen. Was mich eben daran stört, ist, dass das Interesse von Leuten aufgegriffen wird und die eventuell vor den Kopf gestoßen werden und dann mit falschen Informationen versorgt werden. Naja, gut, die guten alten Fake News, wie man so nennt. Und gerade bei den Elektro-Pickups, ja, schaut es euch einfach an, es sind einfach ein paar Dinge drin, die meiner Meinung nach nicht so ganz stimmen. Bleiben wir beim Thema Elektroauto und da schlechte Nachrichten für das Saarland. Ford hat sich gegen Saarlouis entschieden und das heißt, zwei weitere neue Elektroautos werden künftig in Valencia gebaut und nicht, wie zumindest der Belegschaft erhofft, in Saarlouis. Das heißt, das Werk und so wie 4.600 Beschäftigte stehen damit genauso wie die gesamte Region um das Werk herum mit rund 2.000 Beschäftigten bei den umliegenden Zulieferern vor dem aus. Ford arbeitet wohl an Ideen für das Werk, aber die Realität sieht anders aus. Bis 2025 läuft da noch der Focus vom Band, danach aber definitiv wohl keine Autos mehr. Und Ford soll wohl überlegen, was man aus dem Werk machen könnte. Aber die, meiner Meinung nach, Chancen für eine komplette Schließung stehen höher als etwa eine Ummodellierung zu einem Getriebe oder Presswerk, denn schlussendlich will Ford relativ schnell komplett elektrisch werden und das heißt eigentlich schlussendlich auch, dass man alles relativ nah beisammen hält und viele Dinge einfach nicht mehr gebraucht werden. Von dem her kann ich mir eine komplette Schließung eher vorstellen als eine Ummodellierung zu irgendwas andere. Und dabei hat man wohl, hört man zumindest den ansässigen Mitarbeitern und Betriebsräten und was auch immer zu, Saarlouis wirklich Versprechungen gemacht. Und interessant auch, dass das Land Saarland verlockende Angebote für den US-Konzern gemacht hat und sprichwörtlich mit Geld um sich geworfen hat, um den Standort zu halten. Denn schlussendlich geht es ja auch für das Saarland am Ende um Steuereinnahmen. Also sehr schade da für Saarlouis, dass es da wohl eher Richtung 2025 auslaufen wird. Aber dabei noch einmal am Rande, mit Köln hat das Ganze nichts zu tun. Also Ford hält auch weiter am Standort Köln fest. Für den Fiesta, beziehungsweise nennen wir ihn mal den Fielectra, aber vermutlich wird es eher ein Ford Capri Mach-E werden in Form eines SUVs, denn da hat man ja schon gesagt, in Köln, da wird das kleine elektrische Fahrzeug gebaut werden, was dann auf der meines Wissens nach MEB Small stehen wird. Überraschende News, ganz plötzlich, Polestar 2 bekommt Apple CarPlay im nächsten Update oder im Update, was jetzt inzwischen verfügbar steht, allerdings nur mit Kabel. Man kann das over the air ziehen, man kann aber auch angeblich einfach zu Polestar in die Werkstatt fahren und sich da aufspielen lassen. Weiterhin aber auch kein Wort von Volvo, wie es da mit Apple CarPlay aussieht. Wer zudem sehen möchte, wie die Zukunft aussieht, der sollte an diesen Wochen unbedingt nach Goodwood schauen, denn beim Festival of Speed ist auch ein Prototyp des Polestar 5 unterwegs, der dann den Berg hinaufheizen wird. Zur Erinnerung nochmal kurz zusammengefasst, die Zielwerte liegen bei 650 kW Systemleistung, 900 Newtonmeter, Drehmoment basierend auf einer 800 Volt Architektur für diesen Gran Turismo Sportwagen. Und apropos Goodwood, ihr müsst euch unbedingt den Ford Electric Supervan anschauen. Verrückte Aerodynamik gepaart mit fast 2000 PS Elektroantrieb. Die ersten Videos zeigen den Wagen, sagen wir mal, auf 60% der Leistung. Da geht wahrscheinlich einiges noch mehr. Wobei ich glaube, auch die Fahrer müssen sich erst an diese Leistung herantasten. Und dann noch ein kleiner Überblick zu den kommenden Wochen, Tagen, was auch immer. Der Dacia Jogger wird am Sonntag online gestellt. Und nächste Woche fallen die Sperrfristen für den C43. Da bin ich sehr auf die Meinungen gespannt, auf die Reaktionen gespannt und den Astra Kombi. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.